Argentina se ha convertido en la punta de lanza de la lucha por los derechos de la mujer en América Latina.
Del día y el éxito de la convocatoria de este domingo quedaba registrado en imágenes que pasarán a la historia, con una multitud feminista como protagonista.
Und herzlich willkommen zu Mehr als Mate. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Auf dieser Seite der Weltkugel wird es nämlich jetzt so langsam Herbst. Und wir können uns wieder mit Mikro und ohne Ventilator einschließen. Der ist ja zu laut für so eine Aufnahme. Also.
In diesem Podcast schauen wir alle zwei Wochen auf Themen, die in Lateinamerika gerade aktuell sind oder die wir einfach wichtig finden oder interessant, inspirierend, besorgend oder ja, oder die uns begeistern.
Wir haben jetzt übrigens auch die Sachen aus der Folge zum Mate-Tee verlost, also ein Mate-Becher plus Mate-Tee und ein Buch. Wer gewonnen hat, wurde benachrichtigt und wir veröffentlichen das Ganze auch auf Instagram.
Ja, es ist wieder soweit. Der 8. März steht bevor, der Weltfrauentag oder auch der Frauenkampftag. Und in Lateinamerika bereiten sich feministische Kollektive schon seit Wochen auf Proteste und Streiks vor. In dieser Folge wollen wir über die Themen sprechen, die die feministischen Bewegungen auf dem Kontinent derzeit beschäftigen und speziell auch nach Argentinien und Chile gucken, wo wir beide ja sind. Ich bin Sophia Boddenberg.
Und ich bin Lisa Pausch. Hi. Bei uns in Argentinien und Chile waren bis jetzt Ferien, also an den Schulen, an den Unis, da sind ja immer Sommerferien so im Januar und Februar und eigentlich auch im Parlament, aber der neue Präsident Javier Milei hat einige Sondersitzungen angesetzt mit der Begründung, es sei ja Krise, deswegen müsse ab jetzt sofort umgesetzt werden. Aber eigentlich kommen die richtig interessanten Entscheidungen auch jetzt erst, so ab März, da geht die Legislaturperiode los. Ja, und es war Sommer und ich habe zum Beispiel eine Reittour gemacht. In den Anden, wir sind bis an die Grenze zu Chile geritten. Das war krass, toll. Da werde ich hoffentlich noch was zu schreiben, mal gucken. Dann war meine Zwillingsschwester zu Besuch und wir haben zusammen unseren 30. gefeiert. Und ja, sie war 10 Jahre nicht hier. Sie war zum ersten Mal vor 10 Jahren hier und jetzt eben. Und wir waren auf einem Festival, da war es etwas ländlicher. Und ja, schön hier in Mendoza im Sommer. Auch warm, aber trocken warm.
10 Jahre, das ist ja ganz schön lang. Da hat sie wahrscheinlich auch einen riesigen Sprung von der Inflation erlebt, oder?
Ja, das ist ihr vor allem aufgefallen. Dass ich habe mich so langsam dran gewöhnt, auch dass es mal weiter steigt. Aber vor 10 Jahren war ein Euro einfach noch 9 Pesos wert. Und jetzt sind es 1400, also zu dem parallelen Wechselkurs. Die Inflation liegt inzwischen bei 250% im Jahr. Das bedeutet, dass immer mehr Läden zum Beispiel, die teurere Sachen verkaufen, also Elektrogeräte zum Beispiel, Zählmaschinen haben. Und ich habe, als ich mit meiner Schwester mir ein Auto geliehen habe, mal für ein paar Tage, auch mit einem Pack 100.000 Pesos bezahlt. Also es sind 100.000er Scheine, um die 80 Euro gerade. Und dann meinte er so, nee, brauche ich nicht zählen, ich sehe das so nach Augenmerk, das passt schon. Also das ist mir aufgefallen in den letzten Monaten, dass entweder immer weniger gezählt wird oder man immer mehr Zeit damit verbringt, Geld zu zählen, wenn man zum Beispiel im Supermarkt in der Kasse bezahlt, in bar. Deswegen zahlen natürlich auch immer mehr mit virtuellen Geldbörsen und so weiter. Aber das ist schon sowas, was sich ändert und was ihr aufgefallen ist, die ja vor 10 Jahren hier war. Wo warst du denn, Sophia, im Sommer?
Im Januar war ich in Santiago. Santiago ist auch im Januar immer ganz, ganz schön eigentlich. Da gibt es ein großes Theaterfestival, das heißt Santiago a Mil. Da gibt es überall ja, Theateraufführungen auf der Straße und in den verschiedenen Theatern und so. Und im Februar war ich im Urlaub in Kolumbien mit Freunden. Da waren wir auch beim Karneval in Barranquilla an der Karibikküste und in einem Nationalpark, der heißt Tayrona. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, da gibt es sehr schöne Strände.
Und ich habe Sophia noch gesagt, wir haben uns überlegt, Aufnahmegerät mitnehmen oder nicht? Und dann haben wir, glaube ich, habe dir noch gesagt, nimmst nicht mit,
ja.
Sonst arbeitest du wieder, ne?
Ja, ich habe diesmal
das ist immer so ein bisschen
nichts mitgenommen. Kein Laptop, kein Aufnahmegerät, um mich davon abzuhalten, trotzdem zu arbeiten.
Sehr gut.
Sehr wir als freischaffende Journalisten neigen ja dazu, unseren Urlaub auch trotzdem in Arbeit zu verwandeln.
Ja, und wenn man darüber nachdenkt, dann sagen PartnerInnen oder Geschwister, Freunde auch, nee, nein. Und ich habe noch gedacht, es ist einiges passiert in Chile, als du im Urlaub warst.
Ja, gleich am ersten Tag Urlaub habe ich gleich auf meinem Handy Breaking News Eilmeldung bekommen, dass der Ex-Präsident Sebastian Piñera gestorben ist. Und dann auch gleich Anfragen, um was zu schreiben. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nichts schreiben. Aber ja, direkt wieder was passiert. Und in Chile gab es ja auch so schwere Waldbrände im Sommer. Sind über 100 Menschen gestorben.
Rüber zu Argentinien nochmal. Hier in Argentinien gibt es gerade, wir reden halt immer nur über Chile und Argentinien. Wir müssen das mal ändern.
Ja.
Haben wir ja so halb mal gemacht. Aber egal. Hier gibt es gerade jeden Tag neue Nachrichten zu neuen Maßnahmen der Regierung. Also ne, Präsident Javier Milei ist ja erst seit Dezember im Amt. Das heißt, es gibt ständig Nachrichten, es gibt Ankündigungen, es gibt wieder was zurückgenommen wird, was neu angekündigt wird und so weiter. Was die Leute am meisten beunruhigt, sind gerade die Preise, die explodieren. Und es gibt aber eine gespaltene Meinung darüber, über das, was gerade passiert. Mileis AnhängerInnen sagen, das wird schon. Milei hat ja gesagt, es sind 6 harte Monate, dann geht es uns besser. Und mit besser meinen sie die Inflation. Sobald die Inflation sinkt, wären Milei-AnhängerInnen schon zufrieden. Das ist ja hier die große Frage schon seit Jahren. Seine GegnerInnen sagen, nee, das ist jetzt erst der Anfang. Wir rutschen in eine Krise und es wird noch mehr Armut geben. Also Milei hat seine schwarze Null und er sagt jetzt, Mist, ich krieg den nicht aus den Steuern. Irgendwie ist zu wenig Geld da und dann guckt er, wo er es wegnimmt. Er spart an Bauprojekten, er spart teilweise an Sozialprogrammen, teilweise. Er spart aber vor allem an Geldern, die an die Provinzen laufen, über so ein Verteilungssystem. Das heißt, der größte Streit ist gerade zwischen der Regierung und den Provinzen. Und die haben auch deswegen sein großes Gesetzespaket nicht unterstützt. Es ist spannend, zu sehen, wo er einstreicht. Sind es die Menschen, die sowieso schon nichts haben, oder sind es reiche Menschen?
Ja, und Milei hat auch das Frauenministerium abgeschafft und öffentliche Gelder gekürzt, die vorher in die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt flossen. Ein Regierungssprecher hat außerdem angekündigt, das Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu schließen. Das sogenannte INADI, nach Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Und deswegen richtet sich der Protest an diesem 8. März, darum geht es ja heute in unserer Folge, auch gegen Milei aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation, die Argentinien gerade erlebt.
Genau, und jetzt würde ich sagen, es sind nicht alle, die Milei gewählt haben, dafür, dass er solche Institutionen abschafft. Da gibt es auch ziemlich viel Kritik aus den eigenen Reihen. Es war ja vor allem ein wirtschaftlicher Wahlkampf. Dieses INADI ist nämlich ein Institut, das seit 1995 existiert und tatsächlich auch Statistiken erhebt, zum Beispiel zu Diskriminierungsfällen, aber auch Unterstützung, Beratung etc. anbietet. Also gerade für davon betroffene Menschen eigentlich eine wichtige Institution. Argentinien war nämlich bisher ein sehr progressives Land, wenn es darum ging, die Rechte von Transpersonen zum Beispiel oder von nicht-binären Personen zu stärken oder sie sichtbar zu machen. Es gibt seit vielen Jahren ein Gesetz zur Geschlechtsidentität. Auf Gesetzesebene gibt es hier zum Beispiel die Transquote in öffentlichen Einrichtungen der 3 Staatsgewalten. Also müssen 1% der Stellen, wenn sie ausgeschrieben werden, mit Personen besetzt werden, die sich als Trans oder Travestie zum Beispiel identifizieren. Ich kenne über Ecken auch 2 Personen, die das betrifft und ich finde, das ist eine wirklich gute Sache, weil Transmenschen, und dazu gibt es Statistiken, auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden weiterhin. Zumindest gab es immer diesen politischen Willen, anders als in vielen Nachbarländern, Transpersonen diese Rechte zu garantieren.
Die feministische Bewegung in Argentinien gilt als eine der stärksten in Lateinamerika. Hier in Chile wird auch immer stark darauf geschaut, was im Nachbarland passiert. 2015 ist in Argentinien ja die Bewegung gegen Femizide entstanden, Ni Una Menos, nicht eine weniger. Und die hat sich anschließend auf dem gesamten Kontinent ausgebreitet. Zahlen der CEPAL, der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik zufolge, wird auf dem lateinamerikanischen Kontinent alle 2 Stunden eine Frau oder als weiblich gelesene Person getötet. Und damit ist die Region weltweit die mit der höchsten Femizidrate. Und auch die sogenannte Grüne Welle, die Bewegung für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, hat in Argentinien ihren Ursprung. Sie wurde nach den grünen Halstüchern benannt, die mittlerweile Feministinnen überall auf der Welt tragen, um sich für den legalen, sicheren und kostenfreien Zugang zu Abtreibung einzusetzen. Diese Bewegung hat in Argentinien 2020 erreicht, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert wurden. Und seitdem sind auch Teenager-Schwangerschaften und die Müttersterblichkeit gesunken. In Kolumbien und Mexiko wurden anschließend auch die Abtreibungsgesetze gelockert. Aber in Argentinien ist dieses Recht jetzt in Gefahr. Also Milei hat sich zwar mehrfach geäußert, kritisch gegenüber dem Abtreibungsrecht geäußert, er hat aber bisher noch nichts Konkretes unternommen, um das Gesetz abzuschaffen.
Also Milei ist dagegen und er wird es auch, wenn er kann, immer zurücknehmen. Aber er hat auch gesagt, dass es gerade nicht seine Priorität ist, weil er jetzt erstmal die Wirtschaft in Ordnung bringen will. Nichtsdestotrotz bleibt es weiterhin in Gefahr. Gleichzeitig freut es mich total zu sehen, dass in Frankreich das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, beziehungsweise die Freiheit, heißt es ja wörtlich, jetzt Verfassungsrang hat, also nochmal mehr beschützt ist. Auf jeden Fall ist für Milei und auch für seine Partei La Libertad Avanza der Feminismus grundsätzlich ein Feindbild. Er sagt auch immer wieder, ja, wir sind halt gleich und wer was leistet, wird bezahlt. Ja, und er kennt natürlich nicht die Ungleichheiten ein, die dem zugrunde liegen, auch wenn La Libertad Avanza selber Abgeordnete, Frauen hat, die nur dank der Frauenquote, die in Argentinien gilt, ins Parlament gekommen sind. Im Januar hat Milei auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zum Beispiel eine Rede gehalten und dabei Folgendes gesagt.
El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales.
Milei sagt hier, dass der Libertarismus, den er vertritt, die Gleichheit zwischen den Geschlechtern bereits herstellt. Und der, in Anführungszeichen, radikale Feminismus hat ihm zufolge bewirkt, dass es mehr staatliche Intervention gibt, um den Wirtschaftsprozess zu behindern und um Bürokraten zu beschäftigen, die angeblich nichts zur Gesellschaft beitragen, zum Beispiel in Frauenministerien. Deswegen hat er das ja auch abschaffen lassen. Und in der Rede vermischt er dann auch irgendwie Feminismus mit Sozialismus und Umweltschutz und kommt dann zu dem Schluss, dass das alles zur Geburtenkontrolle geführt hat und zu einer blutigen Abtreibungsagenda.
Incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto.
Feministische Kollektive in Argentinien haben im Vorfeld des 8. März sogenannte Assembleas organisiert. Also Versammlungen, an denen hunderte Frauen und queere Menschen teilgenommen haben. Eines der größten Kollektive ist Ni Una Menos weiterhin. Veronica Gago ist Philosophin, Politologin und als feministische Aktivistin in dem Kollektiv aktiv. Sie hat an den Versammlungen teilgenommen und uns ihre Eindrücke geschildert.
Bueno, las tres asambleas que se realizaron en una sede sindical de La Ciudad de Buenos Aires fueron muy masivas.
Veronica Gago sagt, dass an den drei Versammlungen, die Ni Una Menos organisiert hat, viele Menschen teilgenommen haben, aus verschiedenen Organisationen und Kollektiven. Die Themen, die dabei am meisten angesprochen wurden, sind die Lebensmittelkrise, die vor allem die solidarischen Suppenküchen betrifft, die Essen verteilen in den ärmeren Stadtvierteln. Und auch die Entlassungen wurden angesprochen, die Inflation und auch die mentale Gesundheit, weil viele Menschen Angst und Sorgen verspüren wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage.
Se habló mucho de salud mental, del nivel de angustia que genera la situación por la que estamos pasando.
Wir haben Veronica Gago gefragt, ob der Protest am 8. März sich auch direkt gegen die Regierung von Milei richtet.
Sí, se puede decir que la convocatoria del 8 de marzo es principalmente contra Javier Milei, contra su gobierno, contra las políticas.
Sie hat geantwortet, ja, dass man das schon sagen kann, dass der Protestaufruf sich gegen Milei und seine Regierung richtet, weil sie sagt, seine Politik die Bevölkerung verarmt und das eben alle Sektoren der Gesellschaft betrifft. Die Versammlungen der feministischen Bewegung sind ihr zufolge eine Antwort auf diese Situation. Es gäbe in vielen Stadtvierteln Versammlungen, Debatten und feministische Solidaritätsaktionen. Zum Beispiel verteilen Organisationen Unterrichtsmaterial zum Schulanfang für die Frauen, die Kinder haben und es sich nicht leisten können, Bücher, Hefte und Stifte zu kaufen. Die Versammlungen seien eine konkrete Praxis gegen die Entmenschlichung, sagt Gago, für die die Regierung von Milei laut Gago steht.
Eso está siendo un gesto que se repite. Y como se dijo en la asamblea, como una práctica concreta contra la deshumanización que propone este gobierno.
Dadurch, dass die feministischen Proteste jetzt aktiv Regierungsgegner sind, so nimmt es so ein bisschen die Kraft von Frauen, die tatsächlich Milei gewählt haben, aus einer Inflations Müdigkeit heraus. Das ist mein Eindruck hier aus einer Provinz, die 70% zu 70% Milei gewählt hat und sagt, wir gehen nicht mit gegen diese antifeministische Politik. Nicht 50%, ne, aber so Leute, mit denen ich spreche. Wir gehen nicht mit Angriffe auf den Kongress. Wir gehen nicht mit vielen Sachen. Also von der Gegenseite werden die Proteste oft sehr politisiert wahrgenommen. Weißt du, was ich meine? Es sind halt oft Kollektive, die sowieso schon gegen die Regierung sind.
Veronica Gago ist in vielen Ländern Lateinamerikas bekannt. Sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, von denen manche auch auf Deutsch verfügbar sind. Zum Beispiel Für eine feministische Internationale, das im Unrast Verlag erschienen ist. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. In dem Buch geht es um die kollektive Erfahrung der feministischen Versammlungen und auch um das Konzept des feministischen Streiks. Denn in Argentinien wird am 8. März nicht nur zum Protest aufgerufen, sondern zum Streik, also zum Paro, von manchen Kollektiven zumindest. In Chile wird auch der Begriff verwendet, aber Huelga heißt das hier. Aber hier wird eben auch zum feministischen Streik aufgerufen. Und was ich ganz interessant finde an diesem Konzept ist, dass es bei dem feministischen Streik darum geht, die produktive und die reproduktive Arbeit niederzulegen. Also sowohl die bezahlte Lohnarbeit als auch die unbezahlte Care-Arbeit, wie zum Beispiel Kindererziehung, Haushalt und Pflege. Und dazu schreibt Gago auch in ihrem Buch, dass der feministische Streik eigentlich unmöglich ist, weil die meisten Frauen die Sorgearbeit, die Care-Arbeit ja gar nicht niederlegen können, weil dann würden ja die gepflegten Menschen vernachlässigt werden, die Kinder alleine sein und so weiter. Aber gerade in dieser Unmöglichkeit liegt ihr zufolge die Stärke dieses Konzepts, weil dadurch eben deutlich wird, wie wichtig die Sorgearbeit in der Gesellschaft ist, weil sie ja die Gesellschaft eigentlich am Leben hält.
Und ich glaube, dass man da viele Frauen oder die Menschen, die vor allem die Care-Arbeit machen, auch abholen kann für so einen Streik. Und die ungleiche Verteilung von unbezahlter Care-Arbeit ist nicht nur in Lateinamerika ein Problem. Hier ein paar Daten. In Argentinien erledigen Frauen täglich im Durchschnitt 3 Stunden mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. In Deutschland beträgt der Unterschied 77 Minuten, also etwas mehr als eine Stunde. Das wird auch als Gender Care Gap bezeichnet und die gibt es eben fast überall auf der Welt. Deswegen dieser Streik und er ist immer noch aktuell.
Diese Daten zu der Zeit, die verschiedenen Geschlechter für die Care-Arbeit verwenden, werden in sogenannten Zeitverwendungsstudien erhoben. Ich finde diesen Zusammenhang auch ganz spannend zwischen der Verteilung von Zeit und sozialer Gerechtigkeit oder Geschlechtergerechtigkeit. Die deutsche Journalistin Theresa Bücker hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Ich habe das selber noch nicht gelesen, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Da geht es nämlich um die Verteilung von Zeit.
Veronica Gago hat auch mehrere Texte geschrieben, interessante Texte und Bücher, zusammen mit der Soziologin Lucy Caballero. Und die ist auch bei Ni Una Menos aktiv. Darin betrachten sie zum Beispiel auch das Thema Schulden aus einer feministischen Perspektive, also Staatsverschuldung, aber auch die Verschuldung privater Haushalte zum Beispiel, die in Lateinamerika grundsätzlich sehr hoch ist. Sie verwenden dabei das Konzept der ökonomischen Gewalt, die sich in Form von privaten Schulden, aber auch durch neoliberale Politik auf Haushalte und insbesondere auf Frauen auswirkt. Lucy Caballero hat uns das auch nochmal in einer Sprachnachricht etwas genauer erklärt.
Usamos el concepto de violencia económica para mostrar la violencia que se ejerce desde el Estado y desde las corporaciones sobre la vida cotidiana de las mujeres.
Caballero sagt, dass das Konzept der ökonomischen Gewalt die Gewalt aufzeigen soll, die der Staat und Unternehmen auf den Alltag von Frauen ausüben. Dabei geht es auch darum, dass Löhne und Sozialleistungen nicht an die Inflation angepasst werden und die Menschen sich deshalb verschulden müssen, um zu überleben und Zugang zu grundlegenden Gütern und Dienstleistungen zu erhalten. Oder auch wenn Väter den Unterhalt nicht bezahlen. Und die Regierung von Javier Milei übt Caballero zufolge eine besonders starke ökonomische Gewalt aus, weil eben so schnell wie noch nie, nämlich innerhalb von 2 Monaten, die Kaufkraft, die Löhne und die Subventionen sehr stark gesunken sind. Noch viel schneller als in Vorgängerregierungen, zum Beispiel von Mauricio Macri oder Alberto Fernández.
Producido una caída del poder de compra de salarios y subsidios en 2 meses, mucho más importante que la que fue en todo el gobierno de Macri y de Alberto Fernández.
Milei rechtfertigt diesen radikalen Sparkurs immer damit, dass er sozusagen ehrlich ist und jetzt sagt, wir haben halt kein Geld, wir müssen alles einsparen. Das ist ja sein bekannter Satz, Neublätter. Und dass es deswegen diesen radikalen Sparkurs gibt, dass die Subventionen deswegen alle abgeschafft werden, damit man mit den Preisen ehrlich ist. Aber natürlich geht die Last gerade vor allem auf Leute, die sowieso schon wenig haben, auf RentnerInnen, auf Menschen, die von Unterstützung vom Staat angewiesen sind, auf Menschen, die vor allem im informellen Sektor arbeiten, weil es da ja auch keine Tarifverhandlungen gibt und gar nichts. Wie ist die Stimmung eigentlich in Chile zum 8. März?
Hier gibt es auch Asambleas, also Versammlungen von feministischen Kollektiven in Parks, auf Schulhöfen oder an den Unis. Aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht ganz so viel Kraft und Energie gibt wie in den vergangenen Jahren. Also ich habe mittlerweile schon einige 8. März Proteste miterlebt in Chile. Und die Coordinadora Feminista 8M, das ist die größte feministische Dachorganisation in Chile, die auch mehrere Kollektive aus dem ganzen Land vereint. Die wurde 2018 gegründet. Und damals gab es ja auch eine riesige feministische Studierendenbewegung im ganzen Land und die richtete sich gegen sexistische Bildung und sexuelle Belästigung an Unis. Und damals gab es so den richtig großen ersten Protestmarsch und Streikaufruf am 8. März. 2019 war der Protest auch riesig. Damals waren mehr als 1 Million Menschen auf den Straßen. Das war der größte Protest seit dem Ende der Diktatur. Und das war noch vor der großen Protestbewegung im Oktober 2019. 2020 war der Frauenkampftag der letzte große Protest vor den Corona-Lockdowns. Und dann in den folgenden Jahren war die Verfassung, die neue Verfassung, ein großes Thema, weil ja auch feministische Organisationen in der verfassungsgebenden Versammlung vertreten waren und da auch einiges mit einbringen konnten, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, Geschlechtergleichstellung in staatlichen Institutionen, Anerkennung von Care-Arbeit. Aber der Entwurf wurde ja abgelehnt, wie wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben. Und seitdem ist so ein bisschen die Luft raus, habe ich das Gefühl.
In Argentinien wurden viele Rechte auch von Frauen, von Queeren, von Transpersonen nach und nach erkämpft. Und weil Leute auf den Straßen waren, zum Beispiel das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das wir schon erwähnt haben, die Transquote, die wir schon erwähnt haben, die integrale Sexualerziehung zum Beispiel auch, die der Partei von Milei ein Dorn im Auge ist, das sogenannte Micaela-Gesetz, mit dem Staatsbedienstete zu Weiterbildung, zu Geschlechtersensibilität verpflichtet werden, also auch RichterInnen zum Beispiel, etwas, was es in Deutschland nicht gibt. Ich habe das Gefühl, dass in Chile ganz stark auf die neue Verfassung gesetzt wurde und als die gescheitert ist, sind dann auch viele feministische Vorhaben gescheitert, oder?
Ja, auf jeden Fall. In Chile ist es auch immer sehr schwierig, diese so feministische Vorhaben im Parlament durchzusetzen, weil konservative Parteien das bisher auch ja sehr viel blockiert haben. Und deswegen, glaube ich, haben dann auch die feministischen Organisationen alles auf die Verfassung gesetzt und gesagt, da packen wir jetzt alles rein, was wir schon immer durchsetzen wollten. Und mit dem Referendum wurde ja dieser ganze Text abgelehnt, ohne dass man dann im Anschluss genau untersucht hat, was die Leute genau abgelehnt haben. Und das nehmen eben auch rechte und konservative Parteien und Organisationen zum Anlass, um zu sagen, hey, die Leute wollten das alles gar nicht, was die feministischen Kollektive vorschlagen. Also zumindest auf politischer und gesetzlicher Ebene kann man das so sagen. In der Gesellschaft sind die Veränderungen aber schon stark zu spüren. Also zum Beispiel Themen wie sexuelle Belästigung auf der Straße und sexualisierte Gewalt. Und auch Femizide werden viel stärker thematisiert und besprochen. Oder auch Mikromachismus, wie die genannt werden. Also machistische Verhaltensweisen in der Familie, in Freundschaften, in Organisationen. Das wird alles stärker besprochen. Und auch an den Unis zum Beispiel wurden Protokolle eingeführt, um ja, Missbräuche und Belästigungen zu ahnden. Und ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Menschen in Chile nicht mehr so starre Geschlechterrollen erleben oder ja, sich da irgendwie anders ausdrücken. Also das ist zumindest mein persönlicher
Voll.
Eindruck.
Ich habe den Eindruck hier auch, dass Menschen, junge Menschen, die vorher einfach so, weil sie es so gelernt haben, gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche waren, dann jetzt doch dafür sind, einfach weil diese Debatte stattgefunden hat. Nicht nur in Politik, sondern auch am Küchentisch, unter Freundinnen, in Freundeskreisen und so weiter. Und zum Beispiel, ich beobachte auch manchmal, also meine Gastmutter zum Beispiel, die jetzt mit über 70 anfängt zu sagen, nee, ich mach das nicht mehr alles. So, also ich glaube, es hat viele Debatten aufgebrochen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vielleicht auch die Bewegung hier in Argentinien oder in, weiß ich nicht, wie es in Chile ist, aber vielleicht ein bisschen weiter ist als in Deutschland oder massiver. Ich weiß es nicht, das ist manchmal mein Eindruck. Auch was zum Beispiel Femizide oder geschlechtsspezifische Gewalt angeht oder die Sichtbarmachung davon.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, in Deutschland gibt es ja öfters auch schon mal diesen Diskurs, hey, wir sind doch voll gleichberechtigt und voll emanzipiert, wir brauchen den Feminismus eigentlich gar nicht. Aber da wird eben ja ganz viel unsichtbar gemacht, was halt auch in Deutschland passiert. Also eben Femizide, in Deutschland gibt es ja auch kein Gesetz extra für Femizide, in Argentinien und Chile ja schon und auch in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Und ja, also zumindest auch unbezahlte Care-Arbeit und Mental Load und solche Sachen werden ja in Deutschland schon thematisiert in manchen Kreisen, aber nicht so gesamtgesellschaftlich, zumindest mein Eindruck. Aber ich lebe ja auch schon länger nicht mehr in Deutschland.
Es gibt einen tollen Text auf Zeit Online zum Thema Mental Load. Den verlinke ich mal. Der ist richtig, richtig lustig.
Chile hat ja gerade einen linksgerichteten Präsidenten, Gabriel Boric, und er hat seine Regierung auch schon mal selbst als feministisch bezeichnet, was aber viele feministische Kollektive nicht so toll fanden. Wir haben mit Carolina Rubilar gesprochen. Sie ist Sprecherin der Coordinadora Feminista 8M, diese große feministische Dachorganisation in Chile, die wir eben erwähnt haben. Und wir haben sie gefragt, was sie davon hält, dass die Regierung sich als feministisch bezeichnet und ob es denn Fortschritte gegeben hat in dieser Hinsicht in den 2 Amtsjahren von Gabriel Boric.
Nosotras consideramos que es compleja la denominación de un gobierno como feminista, ya que el modelo de Estado que conocemos y que administra cualquier gobierno de turno es patriarcal.
Carolina Rubilar sagt, dass sie es schwierig findet, eine Regierung per se als feministisch zu bezeichnen, weil das aktuelle Staatsmodell, das von den verschiedenen Regierungen verwaltet ist, auch patriarchal ist. Trotzdem erkennt sie an, dass es politischen Willen geben kann, der bestimmte Fortschritte anstößt. Die aktuelle Regierung sei Frauen und queeren Personen aber noch einiges schuldig, sagt sie. Die Fortschritte, die es bisher gegeben hat, seien das Ergebnis des Kampfes der feministischen Bewegung und nicht unbedingt der Politik. Zum Beispiel wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Unterhaltszahlungen um 300% erhöht, was eine große Erleichterung ist für viele alleinerziehende Mütter.
Que un tremendo alivio para todas las mujeres madres que se hacen cargo de sus hijas, hijos, hijes. Creemos que todos los derechos conquistados son fruto del trabajo de millones de mujeres y disidencias durante décadas.
Carolina sagt auch, dass alle Rechte, die die feministische Bewegung bisher errungen hat, das Ergebnis der jahrzehntelangen Arbeit von Millionen von Frauen und queeren Personen sind. Sie sagt, sie ist besorgt darüber, dass diese Rechte durch den Vormarsch einer konservativen und patriarchalen Rechten in Gefahr sind. Und sie beobachtet auch, dass rechte Diskurse in Lateinamerika voranschreiten, wie jetzt zum Beispiel in Argentinien.
Hemos podido ver cómo los discursos de ultraderecha han avanzado sobre todo nuestro continente, amenazando los derechos que no hemos ganado en las calles, como el caso de Argentina.
Also, wie immer, es gibt noch viel zu tun, nicht nur in Lateinamerika, nicht nur in Argentinien, auch in Deutschland. Und der Streik am 8. März ist eben viel mehr als einfach nur ein Happy Day. Ich habe mal vor ein paar Jahren in einer Redaktion gearbeitet und war zu Instagram eingeteilt am 8. März und wollte halt was Feministisches machen. Und dann meinte mein Redakteur mal, ja, mach doch mal was Lustiges. Und dann dachte ich auch, ja, mach doch mal was Lustiges zum 8. März. Hihi. Ja.
Ich habe auch mal in einer Redaktion gearbeitet, wo dann tatsächlich am 8. März Blumen verteilt wurden an alle weiblichen Mitarbeiterinnen.
Ganz toll.
Ja, dachte ich, wunderbar. Auch super.
Da freuen wir uns. Also, ich persönlich finde, dass es wichtig ist, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, warum es diesen Tag gibt. Und ja, dass das alles immer noch aktuell ist, leider. Auch in unserer Generation.
Ja, und länderübergreifend. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von Mehr als Mate. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr habt was Neues dazugelernt. Meldet euch gerne mit Feedback bei uns per Mail an mehralsmate@posteo.net oder auch bei Instagram könnt ihr euch melden.
Tschüss.
Tschüss.